Einen schönen guten Morgen von mir. Ja, Deborah, wahrscheinlich hast du auch lange überlegt, wie kriegen wir Titel und Predigtthema hier zusammen, ne, an dieser Stelle. Das ist auch ein bisschen ungewöhnlich. Ich möchte euch heute mehr mit hineinnehmen in so einen persönlichen Gedankenprozess, den ich durchlebt habe. Ich reise seit 20 Jahren jedes Jahr einmal nach Indonesien für eine Arbeit, die wir dort unterstützen. Das hat schon mein Großvater angefangen. Ich mache das mit meiner Stiefgroßmutter Heidi Schulte zusammen. Und vor 3 Jahren, als wir dann da waren, war meine Frau mit mir dabei und wir waren dann in Jakarta. Jakarta ist eine Stadt von 30 Millionen Menschen. Und wir sind dann ins Hafen gefahren, wo die Ärmsten der Ärmsten wohnen. Und das waren quasi, war eine Stadt, so muss man eigentlich sagen, die war auf dem Meer rausgebaut auf so Holzstelzen. Also jetzt nicht irgendwie stabil oder sowas, sondern das waren wirklich so Holzbalken, die lagen und man konnte so durchgucken und sah unten drunter das Meer. Kleine Blechzimmerchen von jeweils so 2, 3, 4, 5 Quadratmeter vielleicht, wo Leute drin gewohnt haben. Und man ging so durch und während ich so durchging, ich bin ja nicht der Leichteste, wippte der Boden noch immer so mit. Und ich dachte so, das ist hier schon anders, ne? Also die Stromleitungen lagen da offen rum und ich habe gedacht, wenn das hier einbricht oder sowas, dann falle ich einfach durch mitten ins Wasser rein. Und da leben jetzt Menschen, tausende von Menschen lebten da. In ganz, ganz armen Verhältnissen. Ein paar Jahre davor stehen wir an der Ampel und ich gucke so aus dem Fenster raus und sehe so eine ganz kleine Hand, die von unten so hochkommt. Und guckt dann so und sehe dann so ein Mädchen, das vielleicht so 4, 5 Jahre alt ist, die da abends um 9 Uhr an der Ampel steht und am Betteln ist. Ich weiß nicht, wie sie dahin kam, ob Eltern sie dahin gebracht haben zum Betteln oder andere. Ich weiß nur, sie gehörte da nicht hin. Wie geht man damit um? Vor vielen, vielen Jahren war ich mit einer Gruppe, einer Reisegruppe in Südafrika. Und wir fuhren so durch die Townships durch, das sind diese Blechhüttendörfer, Städte. Und jemand fragte, was ist das? Und ich sagte, das sind die Townships, da leben Hunderttausende von Menschen. Und da sagte sie, nein, das kann ja nicht sein, das sind ja Gartenhäuser, sind ja bei uns besser. Und ich sage so, doch, das sind so. Nein, das kann nicht sein. Ja? Also verleugnen ist auch eine Option, einfach so tun, als wäre das nicht so. Aber es ist schon schwierig, wenn man Leute rein, rausgehen sieht und das Ganze so sieht. Wie geht man darauf ein? Ne? Wenn man so steht an der Ampel, wird man liebst das ganze Bargeld nehmen, was man hat, und dem Kind einfach geben und hoffen, dass es besser wird. Aber wir wissen, dass systemische Probleme brauchen systemische Lösungen. Also Probleme, die wirklich so tief sind, in allen Sachen drin sind. Und deshalb haben wir uns für die Arbeit dort entschieden, dass wir in Bildung investieren. Also gute schulische Ausbildung schaffen, damit diese Kinder dann Perspektiven haben, langfristig selbstständig zu arbeiten. Aber trotzdem muss man ja damit irgendwie umgehen, mit dem, was man da sieht. Und das Herz sagt ja auch, du musst was tun. Ich glaube, wir als Christen müssen uns die Welt nicht schönreden, weil wir wissen, dass dies eine gefallene Welt ist. Und es ist deshalb auch nicht ungewöhnlich, dass wir beten, dein Reich komme. Weil wir in uns diese Sehnsucht haben, dass Gottes Reich kommt. Das ist unsere Hoffnung, dass er das wirklich ins Gute führt. Aber was erwartet Gott von mir in der Zwischenzeit? Soll ich alles verkaufen, was ich habe und es den Armen geben? Er hat das ja schon mal gefragt vom reichen Jüngling. Gott hat das Recht, mein Konsumverhalten zu hinterfragen. Er ist Gott. Er ist der Geber des Lebens, er hat mir das Leben geschenkt, er hat uns diese Welt gegeben, er hat das Recht, mein Konsumverhalten, wie und was ich ausgebe, wofür zu hinterfragen. Eigentlich ist es alles seins. Gott gehört die Welt. Alles ist seins. Es ist Gottes Besitz. Das ist auch manchmal eine Entlastung. Wir hatten Anfang des Jahres bei uns einen Rohrbruch in der Wohnung und das Geld ging dann wieder weg und ich dachte auch, boah, was machen wir jetzt? Da habe ich auch gedacht, es ist ja auch Gottes Sache hier. Da habe ich gesagt, Gott, unser Geld ist gerade am Verschwinden, müssen wir mal gucken, wie wir damit umgehen. Ne? Aber es hilft manchmal auch, diese Perspektive zu haben. Das, was wir haben, ist uns anvertraut worden. Was bedeutet das aber? Immer wenn ich nach Indonesien gehe, komme ich zurück und bin irgendwie so ein bisschen geläutert. Aber das kann ja auch nicht die Lösung sein. Und daher die Suche nach Orientierung in der Bibel. Wie soll ich damit umgehen? Ja, da ist die Geschichte vom reichen Jüngling. Und wir sehen auch in der Bibel, im Alten Testament vor allem, es gibt so drei große Gruppen von Vorwürfen, die Gott macht. Das eine ist der Götzendienst, dass sie andere Götter anbieten. Der zweite ist, dass sie den Sabbat nicht heiligen. Und der dritte ist der Umgang mit Armen und mit schwachen Benachteiligten. Das sind so die drei großen Gruppen, wo Gott sagt, hier lebt ihr entgegen, wie ich das eigentlich möchte. Im Neuen Testament sehen wir, dass Jesus auch, besonders bei Lukas, sich für die armen Menschen einsetzt und sich mit ihnen solidiert, zusammenführt. Und ich glaube, Not sollte auf jeden Fall etwas mit uns machen. Also Gleichgültigkeit wäre wahrscheinlich die schlimmste Variante der Reaktion. Einfach zu sagen, ja, ist halt so oder was weiß ich. Natürlich ist man geneigt, in solchen Momenten irgendwie alles zu geben, aber wir brauchen ja irgendwie gesündere Lösungen. Jetzt haben wir die Geschichte ja vorhin schon gehört und diese Geschichte ist ja sehr interessant. Ich finde sie sogar so, aus zweierlei Weise sogar schockierend. Die Jünger beschweren sich und sagen, was für eine Verschwendung. Und man würde sagen, ja, das waren jetzt ein Jahresgehalt, was für Öl ausgegeben wurde, ist, das jetzt zur Salbung verwendet wurde. Also sagen wir mal so 30.000 Euro. Das ist schon eine ganze Menge. Damit kann man schon was machen. Also ich finde, dieses Anliegen der Jünger kann man ja auch gar nicht so einfach so wegbürsten. Ich weiß mal, als wir in Indonesien geflogen sind, gibt es oft eine Zwischenlandung in Dubai. Das gibt es den größten Duty-Free-Laden der Welt. Und da gibt es einen Whisky für 5.000 Euro. Wenn man das jetzt kaufen würde, würde man auch sagen, ja, da kann man doch besser was mit dem Geld machen. Jesus, die Jünger hatten recht. Und Jesus ist relativ realistisch. Er sagt, die Armen werdet ihr immer unter euch haben. Die Armen werdet ihr immer nicht haben. Also es ist sehr ernüchternd. Er sagt nicht, weil im Kapitel 25 haben wir einen ganz klaren Aufruf, uns für die Armen einzusetzen und gleichzeitig auch diese ankündigende Realität, es ist ein nicht lösbares Problem. Natürlich war das bei Jesus hier auch die Vorbereitung auf Jesus Kreuzigung und daher ein besonderer Moment. Das wusste die Frau nicht, aber es dient dazu. Aber es zeigt auch, Jesus kennt den Raum für Luxus, für das Genießen, für das Schöne. Er war kein Asket. Er hat auch die Hochzeit zu Kanaan mitgeholfen dabei. Und auch an anderen Stellen merken wir, das sind kleine Details, die man vielleicht gar nicht weiß, aber allein die Tatsache, dass sein Gewand bei seiner Kreuzigung nicht zerschnitten wurde, war, weil es ein hochwertiges, teures Gewand war. Also er hatte auch schöne und luxuriöse Dinge in seinem Leben. Einsatz für die Armen bedeutet nicht, dass ich alles bis auf meine Grundbedürfnisse verkaufe und dann spende. Und trotzdem, was machen wir? Ich hatte einen meiner Dozenten, der war Missionar in den Philippinen für viele Jahre und hat dort auch unter den Ärmsten der Ärmsten gearbeitet. Und ich fragte ihn dann, Charles, wie können wir einen guten Latte Macchiato, ein schönes Glas Rotwein im Restaurant genießen in dieser Welt? Und er sagte, wir sollten es tun, aber im Bewusstsein, dass es etwas Besonderes ist. Und das ist vielleicht ungewöhnlich, aber mein erster Punkt ist, dass unsere Reaktion auf Armut das bewusste Genießen ist. Zu wissen, ich habe keinen Anspruch darauf, das jetzt zu haben. Ich habe kein Recht darauf, das zu haben. Es ist keine Selbstverständlichkeit. Wir leben in dieser Welt, indem wir dankbar empfangen, uns als ein Geschenk und nicht als ein Anrecht sehen. Nicht als etwas, das wir uns verdient haben. Jetzt kann man natürlich sagen, aber ich habe dafür gearbeitet. Ich habe da nicht geklaut. Ja, das ist richtig. Aber dass wir gesund sind, dass wir arbeiten können, dass wir so Systeme haben, das ist nicht unser Verdienst. Genauso wenig, wie es die Schuld der Kinder ist, dass sie dort auf der Straße stehen und nicht in die Schule gehen können, um dort zu leben. voller Dankbarkeit. Wir feiern Gottes Segen als ein Geschenk. Dass wir etwas sagen, das ist nicht selbstverständlich, das ist ein Privileg, etwas, was ich habe, für das ich dankbar bin. Und das macht halt dankbar, wenn ich merke, es ist etwas Besonderes. Wir vergleichen uns immer oft oder häufig, zumindest ich, mit denen, die mehr haben und denken, ach, das müsste ich auch noch haben. Aber es ist viel hilfreicher, wenn man mit denen vergleicht, die weniger haben, weil dann wird man dankbar und erfreut sich an dem, was man hat. Es ist kein Anrecht, sondern ein Privileg, ein Geschenk, das ich habe. Zu diesem Genießen gehört auch das Teilen. Ich fand das ganz toll. Wir saßen dort bei so einem Kindergottesdienst mit diesen sehr armen Kindern und die haben trotzdem eine Kollekte eingesammelt. Und die Kinder, die dort auf der Straße waren, haben Pfennige da reingegeben. Pfennige, ja. Aber es war eine ganz große Botschaft, ihr könnt auch helfen. Ja? Und das ist ein ganz großes Opfer, weil Jesus, ihr kennt bestimmt auch die Geschichte, wo Jesus die Leute beobachtet, wie sie im Tempel sitzen und Geld spenden. Und er sagt, da kommt eine arme Witwe, die gibt quasi nur Groschen und Pfennige da rein. Aber Jesus sagt, sie hat mehr gegeben als alle anderen, weil sie eigentlich das gar nicht hat, das Geld. Sie hat nicht aus ihrem Überfluss, sondern aus ihrem Unterfluss quasi gegeben. Es hat auch was sehr Würdegebendes zu wissen, ich bin nicht nur Empfänger, ich bin auch immer Geber. Und somit ist die Aussage auch richtig, Geld macht glücklich, und zwar dann, wenn ich andere damit helfe und segne. Es ist was ganz Besonderes zu wissen, ich kann anderen Menschen helfen. Ich kann ihr Leben verbessern, ihnen Möglichkeiten geben. Wenn wir auch hier die Kollekte einsammeln oder wenn ihr verschiedene Sachen unterstützt, auch wenn ihr das per Banküberweisung oder Daueraufträge macht, würde ich euch einladen, diese Momente auch bewusst wahrzunehmen. Ich bin beschenkt worden, um ein Beschenker zu sein. Ich bin jemand, der etwas bekommen hat und der so viel hat, dass er weitergeben kann und dass ich einen Unterschied machen kann. Wie der Vater, unser Vater, ein Segner ist, jemand, der das Leben von anderen segnet, so sind wir auch dann Leute, die segnen. Wir sind natürlich in einer Welt heute, wo wir ganz viel wahrnehmen an Leid und Problemen und das kann echt überwältigend sein. Ich habe eine sehr interessante Statistik oder Bericht gehört, dass der Mensch gemacht worden ist, um das Leben von etwa 120 Menschen zu teilen. Also ich kann die Not und die Probleme von 120 Menschen irgendwie so bewusst wahrnehmen und das verarbeiten und damit interagieren. Und wir leben natürlich jetzt, ich erzähle von Indonesien, wir könnten von Pakistan erzählen, wir könnten von Sudan erzählen, wir könnten von den Gazastreifen, von Ukraine, also wir könnten ja irgendwas nehmen. Und das ist sicherlich zu viel. Aber meine Einladung wäre zu sagen, wo ist der eine Ort, wo Gott mich hinstellt und bittet, da Teil dran zu haben, da die Not zu sehen und zu helfen. Ein dritter Gedanke, der mir auch geholfen hat in dem Prozess, ist mich zu fragen, was ist für mich genug? Was ist für mich genug zum Leben? Jemand sagte mal, kaufe Dinge nicht für ihren Status, sondern für ihren Nutzen. Also frag dich, warum du etwas haben möchtest. Es gibt ja auch dieses schöne Beispiel von, jetzt fällt mir der Name nicht gerade ein. Fällt mir gerade nicht ein. Einer aus der Kirchengeschichte. Der hat quasi gesagt, als er Student war, diesen Lebensstandard, den halte ich mein ganzes Leben lang durch. Der reicht mir. Und wenn ich mehr verdiene, dann gebe ich halt mehr. So hat er mit nach und nach am Ende des Lebens hat er nicht 10, sondern 80% seines Gehalts weggegeben. Das ist jetzt nicht, dass man so leben müsste, aber ich finde es gut zu überlegen, was ist eigentlich für mich gut und wenn dann mal mehr an Optionen kommt, dann zu überlegen, was kann ich damit Gutes tun? Ich hatte einen Bekannten, der hat eine Gehaltserhöhung bekommen und auf dem Weg zurück von der Arbeit hat er sich ein neues Auto gekauft und damit war das ganze Geld schon wieder weg. Ja. Und so geht es uns auch. Wir adaptieren leicht nach oben hin unseren Lebensstandard. Aber einfach mal sagen, was ist eigentlich für mich ein realistischer Lebensstandard zu haben? Letzter Gedanke. Wir denken vielleicht, Indonesien ist ein armes Land. Das stimmt aber auch nicht. Es hat arme Menschen, die finanziell arm sind. Wir sollten aber nicht runterblicken, sondern es ist auch ein Land, was viel an Reichtum hat. Und es hat also natürliche Ressourcen und Öl und so unheimlich viel und Strände, wunderbar. Aber es gab zuletzt eine Studie, die ist erst, glaube ich, dieses Jahr erschienen, die hat die Zufriedenheit der Länder untersucht. Und was sehr interessant war in dieser Studie, das unzufriedenste Land der Welt war Japan. Japan hat die höchste Lebenserwartung und eines der höchsten Einkommen der Welt. Und hatte die, also selbst die Leute wurden befragt in verschiedenen Kategorien und waren das unzufriedenste Land. Und das Land, was die höchste Zufriedenheit hatte, war Indonesien. Weil sie ganz, und die beiden Werte, die da am stärksten für gesorgt haben, waren Gemeinschaft und Gottesfürchtigkeit. Also weil es ein religiöses Land war. Und diese beiden Faktoren haben dazu geführt, dass die Menschen eine viel höhere Zufriedenheit quasi berichtet haben. Und in vielerlei Weise sind wir auch arm in der Hinsicht und können viel von denen lernen und auch beschenkt werden. Und deshalb sind solche Begegnungen nicht wir als die Gebenden, sie als die Empfangenden. Wir als die, die haben und die, die es nicht haben, sondern wir haben etwas, was die nicht haben und die haben etwas für uns zu geben. Und das erinnert mich ein bisschen so an das Bild vom Leib, das Paulus für die Gemeinde quasi so macht, wo man zeigt, was wir alle einander irgendwo brauchen und einander uns beschenken. Jemand sagte mal, als ich das Thema an einer anderen Stelle mal gehalten hatte, ach, ich dachte, es geht um geistliche Armut und nicht um materielle Armut. Und ich habe gesagt, ja, aber ist trotzdem ziemlich nah beieinander. Also zu wissen, dass wir beschenkt sind und dass wir beschenken können, dankbar zu sein für das, was man hat, Hoffnung zu haben in dieser Welt, dass die Not dieser Welt nicht fliehen zu müssen, sondern mit Gott zusammen beten zu können, Herr, dein Reich komme. Das sind alles tief geistliche Sachen, zu denen wir heute Abend, zu denen ich einlade. Ich fasse mal kurz zusammen. Wie gehen wir um in einer Welt, in der es extrem Armut gibt? Ich nehme das Gute, was ich habe, bewusst und dankbar wahr. Das Gute, was ich habe. Die schönen Momente nehme ich als Geschenke und nicht auch etwas, worauf ich ein Recht habe, wahr. Ich teile das Gute, was ich habe, als Zeichen meiner Dankbarkeit gegenüber Gott, weil er mich beschenkt hat. Ich schaue auf mein Konsumverhalten und überlege, ob das alles so ist, wie ich es haben möchte. Und damit wir uns richtig verstehen, ich bin kein Mönch, der irgendwie ganz arm oder sowas lebt, auch nicht. Das ist, glaube ich, auch nicht unser Aufruf. Unser Aufruf ist es, bewusst und dankbar zu leben und dort, wo wir können, zu helfen. Und zu beten, dass Gottes Reich kommt. Dass er das Elend und die Armut beendet. Aber auch die Einsamkeit und die Bitterkeit in vielen Herzen. Wir leiden mit diesen Kindern. Wir leiden auch mit Gott, der alles Leid sieht. Und deshalb beten wir immer wieder, Herr, dein Reich komme. Ich bete mit uns. Vater, wir haben in vieler Weise viel hier in Deutschland und in anderer Weise sehr wenig. Und Menschen in Indonesien geht es genauso. Menschen auf der ganzen Welt geht es genauso. Und wir bekennen einfach alle, dass wir dich brauchen, der erstmal unser Herz kommt und Leben, Hoffnung, Liebe, Dankbarkeit gibt und schenkt. Und ich danke dir, dass du uns beschenkst in vieler Art und Weise und dass du uns möglich machst, dass wir andere beschenken. Ich danke dir, dass du diese Welt nicht einfach sich selbst überlassen hast, sondern dass dein Reich auch im Einbrechen ist und dass du uns den Auftrag gibst und ermutigst, uns für Gerechtigkeit und gegen Armut einzusetzen. Aber ich danke dir vor allem, dass du wirklich der große Gott bist, der mit seinem Reich kommt und der ewiges Leben schenkt. Amen.